Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Die Demokratie steckt in der Krise, nicht nur hierzulande, sondern rund um den Globus. Und es gibt einen Verdacht, könnte es sein, dass der technologische Fortschritt damit zu tun hat, überfordern die sich beschleunigenden technischen Revolutionen die Menschen, sind es die immer perfekteren Instrumente der Naturbeherrschung, die zu der so ungleichen Verteilung des Reichtums geführt haben. Die politische und ökonomische Machtfülle der globalen Tech-Konzerne im amerikanischen Silicon Valley legt das zumindest nahe. Der deutsche Politikwissenschaftler Dirk Jörke und sein amerikanischer Kollege Benjamin Studebaker haben eine Studie zum Verhältnis von technologischer Modernisierung und liberaler Demokratie vorgelegt, die verstören muss. Das Versprechen von Freiheit durch Technik gilt nicht mehr, lautet ihre These. Unerlässliche Vorbedingungen für funktionierende demokratische Aushandlungsprozesse werden durch die wie Naturkatastrophen über die Menschen hereinbrechenden Technikrevolutionen zerstört. Der Triumph der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz ist dabei nur ein Beispiel. An die Stelle des Glaubens an den Fortschritt ist das Schreckgespenst einer neofeudalen Technokratie getreten.
In den 1970er, 80er Jahren wird im Wesentlichen von linksliberaler, aber auch linker Seite Technologie in dieser Form neuenweise kritisch. Es gibt so einige Ikonen, gerade im deutschsprachigen Raum, wie Ulrich Becks Risikogesellschaft. Da wird es dann eben auch in einer verständlichen Formulierung für breite Kreise klar, das Versprechen der Technik, dass sie alles partizipatorischer gestaltet, ist nur die eine Seite der Medaille. Diese Entwicklung hat einen Preis und die Frage ist, wer ihn zahlt und wo man ihn sieht. Ob wir ihn in unserer Gesellschaft sehen oder ihn verlagern hinter den Horizont unserer Wahrnehmung.
Professor Rolf-Ulrich Kunze forscht und lehrt am Karlsruher Institut für Technologie. Für den Zeithistoriker stehen die beiden Politikwissenschaftler Dirk Jörke und Benjamin Studebaker mit ihren Warnungen vor den demokratiezerstörenden Nebenwirkungen der technologisch vorangetriebenen Modernisierung in einer konservativen Tradition.
In dieser Debatte stecken Probleme, die schon seit den 1960er Jahren den westlichen Gesellschaften im globalen Norden auf die Füße gefallen sind. Ein anderes berühmtes Beispiel, nachdem ja eine Institution der Umweltgeschichte heißt, das Rachel Carson Center der Technischen Universität München, ist ja diese Schrift von Rachel Carson, Silent Spring, aus dem Jahr 1962, die in dieser Form eben als erste darauf hingewiesen hat, welche katastrophalen ökologischen Folgen in diesem Fall eben ein Pflanzenschutzmittel, eben DDT, hat. Großartige Konsequenzen, was jetzt den Technikoptimismus betraf, hat das in den 1960er Jahren vor dem Hintergrund auch des Systemgegensatzes Ost-West noch nicht gehabt. Aber es zeigt irgendwo, es gibt schon eine längere Debatte, den Club of Rome-Bericht von 1972, The Limits to Growth, in dem ja in Form von szenarischer Konditionalargumentation, wenn dann Sätze darauf hinweisen, was passiert, wenn bestimmte Verhaltensweisen nicht nur beim Ressourcenverbrauch bleiben, wie sie sind. Wir alle wissen, mehr als 50 Jahre nach dem Erscheinen, dass aus vielen Szenarien nachträglich übertroffene Prognosen geworden sind. Allerdings ist jetzt historisch gesehen auch dies der 60er bis 80er Jahre eigentlich eher eine Oberfläche. Ich habe mal versucht, mir selber klarzumachen, in welcher Tradition eigentlich dieses Denken steht. Nachzudenken über die Ambivalenzen von Fortschritt, nachzudenken über die Ambivalenzen der Moderne an sich. Und da kann der Historiker ideengeschichtlich eigentlich nur die eine Antwort geben. Das Genre, über das wir hier reden, ist das der Konservatismusgeschichte. Der Konservatismus macht das in dem Augenblick, in dem in der politischen industriellen Doppelrevolution Möglichkeiten erkennbar werden, einer Veränderung von Gesellschaft in partizipatorischer Hinsicht. Eine Veränderung, bei der immer ganz bestimmte Leittechnologien größeren Gruppen von Menschen versprechen, dass sie ein größeres Maß an gesellschaftlicher Teilhabe erreichen können. Und der Konservatismus konstituiert sich eigentlich in der Moderne genau über diese Frage, sich klar zu machen, was das denn eigentlich bedeutet. Es nicht nur abzulehnen, sondern zunächst einfach mal Kategorien zu benennen, wie man das überhaupt einordnen kann. Natürlich ist das verbunden mit einer grundsätzlichen Abwehrhaltung, aber es gehört doch dahin. Und dann muss man sich doch eigentlich fragen, sind nicht viele Probleme, die wir heute erleben, in der öffentlichen Diskussion über dieses Thema auch in dem Zusammenhang zu sehen, dass wir eigentlich einen richtigen Konservatismus gar nicht mehr haben.
Konservatismus im Sinne des vorsichtigen Bewahrens eines gegebenen, immer prekären gesellschaftlichen Interessenausgleichs sei selten geworden.
Konservative Parteien stünden heute in der Gefahr, sich der Radikalität der Konkurrenz von rechts außen anzupassen und auch der Mut fehle, so das Fazit des Zeithistorikers, technologische Transformationsprozesse gegen mächtige globale Wirtschaftsinteressen zu steuern.
Diese beiden Autoren, Jörg und Studebaker, sind zunächst einmal mit ihrer Beschreibung und dann auch mit den Konsequenzen, die sie daraus ziehen, recht pessimistisch. Und die Begründungen, die sie dafür anführen, sind vollkommen überzeugend. Der Totalitarismus, der sich hier andeutet, technoider Art, geht sehr viel weiter als alles, was wir erlebt haben. Deswegen sind auch die Zitate aus der frühen zweiten Amtszeit von Trump, No Kings, geradezu rührend, weil sie zurückführen, mentalitätsgeschichtlich, in die Kontextsituation der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, eben der Abgrenzung von der englischen Monarchie durch den jungen amerikanischen Verfassungsstaat. Aber da sind wir heute bei ganz anderen, tatsächlich technofaschistischen Möglichkeiten. Und gerade weil ich diese Diagnose für vollkommen richtig halte und weil ich darüber hinaus auch der Meinung bin, dass es einen inhärenten autoritären Zug in der technologischen Entwicklung gibt, wie schon Mumford gesagt hat, wie auch Siegfried Gideon gesagt hat, also das ist ja breit belegt auch in der Technikgeschichte, sehe ich in dieser Art des Arguments einen konservatismusgeschichtlichen Zug. Also eigentlich ist das genau diese tiefe Angst, diese große Sorge, die von den Konservativen des 19. Jahrhunderts, sofern sie jetzt nicht reaktionäre Monarchisten waren, immer wieder vorgebracht worden ist, weil ihnen nicht klar war, welches gesellschaftliche Widerlager diesen Prozess steuerbar machen kann. Und dann kommen im 20. Jahrhundert die unverzichtbaren Argumente der Frankfurter Schule, die auf die Dialektik der Aufklärung aufmerksam machen, aber doch von einem anderen Ende her argumentieren. Das sind ja letztlich Progressive, die sich Sorgen darum machen, was aus dem Progressivismus wird angesichts von Verfallserscheinungen, die eben möglicherweise inhärent in der gesamten Entwicklung sind. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz andere Position, von der eine Anamnese betrieben wird, was man denn jetzt eigentlich machen kann. In gewisser Weise haben es die Konservativen da sogar sehr viel leichter, weil sie sich ganz bestimmte Gedanken nicht machen müssen. Sie haben ja wesentliche Teile des partizipatorischen Projekts der Moderne immer abgelehnt. Das gilt ja nun für die Frankfurter Schule überhaupt nicht, sondern die überlegen ja gerade, wie kann man das eben in letztlich, wie wir sagen, postmodernen Zeiten eben wieder flott bekommen. Und wenn man dann auf den Befund der beiden Autoren geht, dann kann einem wirklich Angst und Bange werden, weil wir seit der Diagnose von Horkheimer und Adorno eben eine Entwicklung in Richtung einer Oligarchisierung erlebt haben, die dermaßen obszön ist und dermaßen dynamisch und so weit jenseits aller Traditionen der Einhegung von Macht und Herrschaft liegen, dass man sich eigentlich fragt, wie holt man das überhaupt noch zurück in die uns bekannten Traditionen des politischen Denkens.
Modernisierung bedeutet Beschleunigung. Zeit ist für Jörg und Studebaker ein entscheidender Faktor für das Gelingen demokratischer Aushandlungsprozesse. Die Klage über die angebliche Langsamkeit der Demokratie ist für sie ein unübersehbares Symptom ihrer Gefährdung durch die sich beschleunigenden technischen Revolutionen.
Ja, die Beschleunigung sorgt dafür, dass Aushandlungsprozesse abgekürzt werden, dass die Geschwindigkeiten nicht mehr zueinander passen, die Parlamentarier parlamentarische Debatte hat ihre Geschwindigkeit, die sozialen Medien haben ihre, das ist alles richtig. Und ich glaube, dass man vor dem Hintergrund der parlamentarismusgeschichtlichen Erfahrung unter anderem da nicht stehen bleiben sollte, sondern eben gucken, wo liegen die Lernfähigkeiten der jeweiligen Institutionen oder auch der entsprechenden Teile der Gesellschaft, die sich das zu eigen machen, die mit den entsprechenden Medien ihrer Zeit eben auch arbeiten und auf diese Weise den partizipatorischen Prozess selber verändern. Wenn man das jetzt so sagt, klingt es sehr illusionär, als ob man nun mit digitalen Medien alles gut machen kann. Das sicherlich nicht. Aber irgendwo dazwischen, zwischen einer ziemlich weitgehenden Kritik an ihnen und dem Versuch, mit ihnen individuell zu arbeiten als Individuum und trotzdem teilzunehmen, an Partizipationsprozessen sich differenziert zu informieren, an Internetdebatten nicht als Wutbürgerin, als Wutbürger teilzunehmen, sondern ausgewählt, um eben auch Sichtbarkeit zu schaffen. Das halte ich schon für Möglichkeiten, über die man zumindest nachdenken sollte. Ich glaube also, kurz gesagt, zusammengefasst als These, auch diese Gegensätze der Geschwindigkeiten sind nicht so vollkommen neu, dass sie automatisch bedeuten, dass die partizipatorischen Prozesse in Parlamenten gar nicht mehr funktionieren. Dann könnte ich als Zeithistoriker auch sagen, auch schon in der Zeit um 1900, als manche Presseorgane dreimal am Tag erschienen sind, gab es eine gewaltige Beschleunigung und gewichtigen Populismus in Form von Massenorganisationen wie der Navy League und den Alldeutschen. Also da neige ich eher dazu zu sagen, Gesellschaft, Medien und Politik arrangieren sich eigentlich immer schon auf ihre Weise.
Die Überdehnung des Raums, den die partizipative Demokratie bespielen soll, stellt für die Autoren der modernisierungskritischen Studie ebenfalls ein Element der Gefährdung für die liberale Demokratie dar. Die technologisch befeuerte Globalisierung habe das globale Dorf zur Wirklichkeit werden lassen, die Lösung der gegenwärtig so drängenden Krisen von der Klimakrise bis zur wachsenden sozialen Ungleichheit verlangten eigentlich nach einer Art Weltregierung. Die bange Frage lautet, kann Demokratie auf der transnationalen oder gar auf der planetaren Ebene überhaupt funktionieren?
Eine Best Practice einer planetarischen Partizipation ist mir nicht bekannt. Sie war sicherlich Thema bei Woodrow Wilson in seinen Überlegungen, wie er sich den Völkerbund vorgestellt hat. Das hat dann aber sofort aus vielen Gründen nicht funktioniert. Ihm fehlte dann ja auch die politische Mehrheit im eigenen Land, um das durchzusetzen, sodass diese Idee dann nach 1945, nach dem nächsten Weltkrieg, unter Bedingungen realisiert wurde, die eigentlich nur eine Karikatur der ursprünglichen Partizipationsüberlegungen waren, mit dem Weltsicherheitsrat nach Churchills Idee als eine Art Machtclub der hemisphärischen Aufteilung der Welt in Zuständigkeitsräume. Das hatte mit dem ursprünglichen Partizipationsgedanken von Weltdemokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Damit leben wir, damit arbeiten wir. Vor diesem Hintergrund hat sich eben auch die europäische, westeuropäische Supranationalität zunächst entwickelt. Und da komme ich zu meinem eigentlichen Punkt und zu dem Versuch einer Antwort, was man denn eigentlich machen kann, wenn all diese großen Konzepte und diese großen Ideale offensichtlich ziemlich schnell an der Realpolitik zerplatzt sind. Man kann versuchen, im grauen Bereich der Verwaltung und der Organisation etwas zu machen, wie die junge Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die in einem sehr engen, aber trotzdem damals hochrelevanten industriepolitischen Bereich und auch sicherheitspolitisch relevanten Bereich versucht, Supranationalität zu organisieren als Kern. Das ist nicht viel, das ist nicht besonders strahlend. Es hat mit Partizipation zunächst mal überhaupt nichts zu tun, sondern es hat bestenfalls den Horizont, dass man dann, wenn man sich das mal überlegt, wir reden über die späten 40er Jahre, 1979 entsteht das Europaparlament. Also das ist ja nun wirklich kein strahlender partizipatorischer Prozess, aber es ist einer, der irgendwie doch irgendwo ankommt. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir ähnliche Best-Practice-Modelle auf anderen Ebenen wiederholen könnten, die viel zu tun haben mit dem Regulieren von Problemen der Technologie, der digitalen Medien, aber auch anderer Techniken, Rohstoff von Rohstofffragen, von globalen Märkten, wo es denn eben durch die Akteure, die wir haben, möglich ist. Viel ist nicht möglich und es ist immer leicht, Dinge, die man in Jahrzehnten aufgebaut hat, innerhalb von Tagen zu zerschlagen durch rechtsautokratische Personen im Weißen Haus. Und trotzdem finde ich nur die Beobachtung interessant, wenn man überhaupt danach fragt, was funktioniert, kann man eben sagen, dass dieser eher im Windschatten der großen Politik stattfindende graue Prozess der Schaffung von verlässlichen Verwaltungsstrukturen für ganz bestimmte Betreffe eine echte Chance darstellt. Aber es ist zugleich ziemlich fürchterlich, dass man sowas sagen muss.
Eng verbunden mit der für die Demokratie problematischen Überdehnung des Raums ist für die Autoren die Frage, wie sehr Demokratie durch zunehmende Individualisierung der Menschen und durch die wachsende Vielfalt kultureller Prägungen unter Druck gerät. Die darauf antwortenden Versuche der Rekonstruktion eines homogenen Wahlvolks im Sinne einer nationalen Schicksalsgemeinschaft wie im 19. Jahrhundert sind für den Zeithistoriker Rolf Ulrich Kunze in jedem Fall gefährliche Regressionen.
Wenn ich ein Gesetz der Geschichte kenne, das natürlich kein Gesetz im naturwissenschaftlichen Sinn ist und auch nicht im Sinn des dialektischen und historischen Materialismus, dann ist es dieses: Geschichte ist ein anderes Wort für Migration. Geschichte ohne Migration ist gar nicht denkbar. Und dies homogenisieren zu wollen, auf welche Weise auch immer, ob durch Mauern oder Völkermord, hat noch nie funktioniert und wird nie funktionieren. Hoffentlich ist nicht immer erst der Beweis durch die Realität erforderlich, sondern eben schon vorher durch politische Aushandlungsprozesse es möglich, dass nicht noch mehr oben-unten Konflikte in Innen-Außen-Konflikte, also identitäre Konflikte, umgedeutet werden, sodass einfach dieses Hasspotenzial in den Gesellschaften immer weiter steigt und immer mehr Menschen in diesem andauernden Kulturkampf eben auch mitmachen. Und oft habe ich doch auch den Eindruck, leider lustvoll sich mobilisieren lassen für diese identitären Spiele, die immer Nullsummenspiele sind. Also wenn es eine historische Erfahrung dazu gibt, dann diese: Homogenisierung ist am Ende ein Nullsummenspiel, weil es nicht klappen kann. Nicht mal in einem so relativ homogenen Ländchen wie Ungarn, das sich nun rundherum effektiv eingemauert hat. Das mag eine Zeit lang gehen, aber in the long run ist mir kein Beispiel bekannt, in dem es funktioniert hat. Und auch diese mentale Haltung der Rechtsautokratinnen und der Rechtsautokraten, dass man versucht, alle Probleme darüber zu lösen, dass man sagt, die Migrantinnen und Migranten sind unser Unglück, wird nicht funktionieren. Was aber von der anderen Seite betrachtet eben auch heißt, wegregieren kann man es nicht. Sondern man muss es schon ernst nehmen, dass es dieses Problem und diese Leute gibt, die das vertreten, und mit allen uns an die Hand gegebenen Mitteln darauf reagieren, einschließlich Artikel 21 Grundgesetz.
Das Verbot verfassungsfeindlicher Parteien nach Paragraph 21 Grundgesetz gehört für Professor Kunze zum unverzichtbaren Instrumentarium der Selbstverteidigung der durch Beschleunigung und Überforderung unter Druck geratenen Demokratien.
Es ist ein Beschleunigungsphänomen. Es hat mit Überwältigung zu tun. Es hat aber eben auch mit Sinnleere zu tun, weil nicht mehr genügend innere Resilienzen bestehen für Menschen, um sich eben diesem Prozess so weit zu entziehen. Wenn sie das tun, sind sie so komplett raus aus den gesellschaftlichen Anschlussmöglichkeiten, dass sie nicht mehr vorkommen in der öffentlichen Debatte. Das sind alles Probleme, und zugleich erleben wir neben dieser großen Entpolitisierung eben die Politisierung des Obszönen, des politisch Obszönen, die hochgefährlich ist, weil sie eben die verfassungsmäßige Ordnung, die supranationale Ordnung, wo es sie noch gibt, unmittelbar gefährdet. Und wenn man beides zusammennimmt, merkt man so eine, mich als Historiker immer ganz stark an die Situation von 1914 erinnernde Gleichgültigkeit, eine gewisse Hinnahmebereitschaft, larmoyanter Art, soll es eben kommen, wie es kommt. Reichskanzler Bethmann-Hollweg, der seinem Tagebuch anvertraut, wir können es ja sowieso nicht ändern, der Russe kommt sowieso irgendwann, also dann doch lieber jetzt gleich mit Schrecken als irgendwann später mal, wenn die Situation nicht so günstig ist. Und von diesem Fatalismus finde ich relativ viel wieder in unserer gesellschaftlichen Diskurslage.
Mit geradezu religiöser Inbrunst hatte sich der Neoliberalismus der Freiheit der Märkte verschrieben. Freiheit der Märkte, in der die Freiheit des Individuums immer mitgedacht war. Mit atemberaubender Geschwindigkeit verabschieden sich jetzt autoritäre Bewegungen, nicht allein in den USA, vom sogenannten Washington Consensus. Das Bild der Welt als Autobahn ist dem Bild einer überall durch Mauern fragmentierten Welt gewichen und auch das individuelle Freiheitsversprechen von Technik wird nachdrücklich widerrufen. Künftig sollen die digitalen Technologien in den Dienst einer planetaren Herrschaft der Tech-Konzerne im Silicon Valley gestellt werden.
Das ist ja die These von Thomas Biebricher, des Politikwissenschaftlers aus Frankfurt, der immer wieder gesagt hat in seiner Geschichte des Neoliberalismus, dass eben dort die liberalen, libertären und autoritären Möglichkeiten interdependent sind. Also man kann in der Geschichte des Neoliberalismus das überhaupt nicht genau voneinander trennen, sondern es sind Schwingungen, die sich überlagern und bei denen es ganz stark auf den Kontext ankommt, was in den Vordergrund tritt. Aber die Potenzialität ist auf jeden Fall auch für das Autoritäre und auch für das Totalitäre gegeben und das von Anfang an. Finde ich eine sehr interessante Diagnose eines Politikwissenschaftlers, der hier sehr stark historisch argumentiert, also auch zurückgreift bis auf die Reaganomics und die Thatcher-Zeit. Aus meiner Sicht, aus historischer Sicht sehr plausibel. Zeigt aber alles doch, es gibt durchaus Möglichkeiten, den Prozess, in dem wir uns im Moment befinden, zu interpretieren. Der Anprall ist zwar gewaltig und es ist keineswegs so, dass ich mich gut orientiert oder auf der Höhe der Möglichkeiten fühle, überhaupt nicht. Aber es gibt Ansätze, die es erlauben, überhaupt so etwas wie Schubladen zu konstruieren, in die wir diese Phänomene packen können. Und auch ein so schwammiger Begriff wie Neoliberalismus lässt sich auf ganz bestimmte Denktraditionen zurückführen. Auch seine eigene Propaganda, die ja immer das Libertäre ganz besonders stark betont hat und auch den frühen Schumpeter also komplett abschirmen wollte von allen möglichen autoritären Lesarten, ist eben einfach eine ideologische Interpretation.
Die Politikwissenschaftler Jörke und Studebaker sehen in ihrer Studie den Point of No Return überschritten. Man könne die Zahnpasta nicht wieder in die Tube zurückschieben. Social Media sorgten dafür, dass sich keine kritische Weltöffentlichkeit entwickeln kann. Die räumliche Überdehnung der Politik durch die Weltmärkte schaffe rechtsfreie Zonen, in denen demokratische Steuerung ausgeschlossen bleibe. Die Beschleunigung der technologischen Entwicklungen überfordere demokratische Aushandlungsprozesse. Die Modernisierung habe die liberale Demokratie erst möglich gemacht und am Ende in einen Zombie verwandelt. Möglich seien jetzt nur noch mehr oder weniger blinde Revolten. Rationaler politischer Widerstand sei schlicht unmöglich geworden. Rolf-Ulrich Kunze widerspricht.
Als Progressivist bin ich tief geprägt durch ein antikonservatives Denken, das eben nicht den negativen Befund am Ende stehen lässt, sondern davon ausgeht, dass es Handlungsmöglichkeiten für das Individuum gibt, rational zu handeln. Ich denke, wenn wir davon absehen, dann haben wir das Menschsein aufgegeben.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.